Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Community, hier zu einem neuen Mr. Futsal-Talk. Und wir sind besonders froh darauf, diesen Podcast heute halten zu dürfen, denn die letzte Woche war richtig spannend. Wir hatten das Landesauswahlturnier, was wieder sehr viel Spaß gemacht hat, nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern natürlich auch, dass man viele andere Futsaler und überhaupt Personen aus der Community sehen kann. Es war wieder ein großes Treffen, über das wir jetzt auch sprechen wollen. Aber bevor wir über das Landesauswahlturnier selber sprechen, möchten wir uns einmal bei euch bedanken, denn wir haben bei Mr. Futsal die 1000-Like-Grenze auf Facebook durchbrochen. Dank des Landesauswahlturniers hat uns nochmal einen richtigen Push gegeben. Also vielen, vielen Dank auch für euch Zuhörer, die hier beim Podcast einschalten. Klickt gerne auf Abonnieren und auf Daumen hoch, auch hier bei YouTube. Das wird uns in Zukunft helfen, für euch noch mehr Content rauszubringen. An meiner Seite heute wieder Daniel Weimer. Grüß dich.
Hi Daniel, grüß dich.
Wir werden über das Landesauswahlturnier sprechen und ich verspreche dir, wir werden den Niederrhein nicht so in den Fokus rücken.
Das ist gut, dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Lass uns einfach mal starten, bevor wir nachher auch so ein bisschen über die taktische Entwicklung des Turniers sprechen und Organisation, natürlich, was bedeutet das für die Nationalspieler, aber mit den Fakten und Ergebnissen. Sachsen hat schon wieder das Landesauswahlturnier gewonnen. Souverän, 5 Spiele, 5 Siege, Platz 2 geht an Württemberg, Platz 3 an Mittelrhein. Was sagst du zu den Ergebnissen?
Ja, spiegelt den Turnierverlauf in der Spitze auf jeden Fall wieder. Das ist ja der Vorteil des Hammers-Modells. Wir diskutieren nachher noch darüber, was es uns genau aussagt in der Breite. Aber in der Spitze war es in den letzten Jahren immer so, dass der Sieger absolut das beste Team stellt. Und das war jetzt auch in diesem Jahr natürlich der Fall mit Sachsen. Und natürlich Favoriten jetzt wie Westfalen und Bayern etwas weiter hinter auf den Rängen. Aber wie gesagt, diskutieren wir ja gleich, denke ich mal, so ein bisschen die Aussagekraft dieser Tabelle.
Ja, also erstmal nochmal Glückwunsch nach Sachsen. Ich glaube, 2 Landesauswahlturniersiege, das sagt schon einiges aus. Und das sagt natürlich auch oder zeigt auch, Sachsen hat mit Hohenschein Ernste einen Verein, der finanzkräftig ist, der investiert und es trägt seine Früchte. Deswegen können wir das nur unterstützen. Und das sind jetzt schon bekannte Gesichter, auch viele Nationalspieler. Aber das Schöne, auch neue Gesichter, die mit dazugekommen sind. Also da tut sich was in Sachsen und wir hoffen, dass natürlich dann weitere Vereine noch mit dazukommen. Was hast du zu Württemberg? Kleine Überraschung?
Ja, die haben sich da echt ganz gut gemacht. Die hatten gute Spieler dabei, gute technisch versierte Fußballer, einige, die auch Futsal erfahren waren. Also die hatten eine sehr gute Mixtur und hatten natürlich dann auch ihren auffälligen Pivo dabei. Ich habe mal gesagt, so ein bisschen der Bruder von Ailton da vorne drin. Hat das als Pivo sehr gut gemacht, ehemaliger professioneller Zweitligaspieler. Und hat er seine Erfahrung ausgenutzt. Also die Jungs aus Württemberg haben gezeigt, dass man mit dem Württemberg weiterhin rechnen muss. Da auch in der Liga, die haben ja auch ihre Liga.
Vor allen Dingen auch nochmal den 6 Meter, den er am Ende quasi verschossen hat, wo er eventuell sogar noch eine bessere Platzierung drin gewesen wäre. Auf jeden Fall eine positive Überraschung. Lass uns kurz vorher nochmal über die Orga sprechen. Also auf jeden Fall nochmal ein Lob an den DFB. Es hat, soweit wir oder ich mitbekommen habe, alles funktioniert. Alle Mannschaften waren zufrieden. Es wurde wieder an der Sportschule Wedau ausgeführt in Duisburg. Auch da hat soweit alles geklappt. Die Hallen mit dem blauen Boden natürlich fantastisch präpariert. Für mich Halle 1 oder Halle A, die etwas größer ist und auch nicht so eine tiefe Decke hatte, eine bessere Akustik, finde ich immer sehr angenehmer zu spielen und auch für die Aufnahmen, die Videoaufnahmen, die der DFB dann wieder zur Verfügung gestellt hat, den Verbänden, also da ein großes Lob. Da macht man auf jeden Fall vieles richtig.
Absolut. Die Rahmenbedingungen sind seit Jahren, seit dem ersten Turnier überhaupt sehr, sehr gut und im europäischen Vergleich sucht man mit Sicherheit derartige Turniere auf Regionalebene, die so gut ausgestattet sind. Und wenn wir uns überlegen, was der DFB hier investiert, wir sind allein bei Reisekosten von 35.000 Euro plus den Rahmen, plus die Miete der Sportschule, plus den Hallenboden, der eventuell angemietet wird. Also über den Daumen sind wir da bestimmt so bei irgendwas zwischen 60.000 und 100.000 Euro, die der DFB hier für den Futsal, für dieses Turnier hier investiert. Das ist eine absolut prima Organisation. 22 Teams, auch Frühstück, Mittag, Abendbrot, die Spiele, Angebote für die Trainer, Orgasitzungen. Also wirklich wunderbar. Und dieses Jahr geht es auch an, das Team wurde ja erweitert, um Benjamin Sahel und Dennis Bessel vor allen Dingen, der viel Erfahrung von den U-Spielen und U-Turnieren des DFB mit reingebracht hat und auch direkt medial etwas mehr Content geliefert hat und Strukturen geliefert hat, sodass der Ablauf, glaube ich, für Trainer, Spieler und Zuschauer noch transparenter war. Also ja, wunderbar.
Auch in dem Zusammenhang, gerade wo du es genannt hast, auch medientechnisch, der deutsche Futsal oder die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat jetzt auch einen Instagram-Account, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich glaube leider kein Instagram, deswegen konnte ich da noch nicht drauf gehen. Falls jemand Interesse hat, geht mal da drauf. Dann sind da natürlich auch einige Bilder vom Landesauswahlturnier zu sehen. In dem Zusammenhang, lass uns mal ein bisschen auf die taktische Entwicklung und auch auf die Spieler gehen. Wir haben ja auf unserer Seite, einige haben es gesehen und es ist sicherlich immer diskussionswürdig, mal unsere Top 12 noch nicht Nationalspieler nominiert, also die Spieler, die quasi wirklich komplett gesichtet wurden, weil sie bei der Nationalmannschaft selber noch keinen Einsatz hatten. Einige haben sicherlich den Artikel gesehen. Hast du da zwei, drei Spieler, die du gerne nennen möchtest, die noch mehr herausgestochen haben, als nur in der Top 12 zu sein?
Also, da bin ich mit sicherlich alleine, wenn ich Christoph Rüschenpöhler da raushole. Er ist wieder in einer hervorragenden Verfassung gewesen. Hat man gerne gesehen im Mittelrhein, wurde auch gut durch die Mitspieler dort eingebunden, hat dort viele Freiheiten gehabt, die er vielleicht in Westfalen früher nicht gehabt hat. Und er hat das Team sehr gut angeführt und mit seinem Rüschenpöhler-Pirouetten da einige
Male gezaubert. Du meinst die Zidane-Rolle? Die klassische Zidane-Rolle.
Ja, genau. Also das war hervorragend, wie er den Mittelrhein da mit Sicherheit gepusht hat. Seit Jahren bin ich Nico Pantano-Fan aus dem Südwesten. Einfach ein unglaublich körperbetonter Spieler, der trotzdem filigran bleibt. Und die Spiele, die ich von Südwest sehen konnte, waren einfach Pantano-Spiele. Schade, dass er es bisher noch nicht auf die Liste der Bundestrainer geschafft hatte. Jetzt durch das Turnier kann man hoffen, dass er sich da mal gezeigt hat. Problem natürlich auch bei Pantano, einfach Fußballspieler, Verträge, Zeit. Also es wird sich zeigen, was man hier wirklich sehen kann. Und ein Spieler natürlich, den jeder gerne gesehen hat, wer ihn vorher nicht kannte, Ahmad Lali von Berlin, also bekanntes Gesicht aus der Freestyle-Szene, konnte auch einige seiner Tricks auf dem Parkett zeigen und das kam natürlich sehr gut an in der Halle.
Ja, da trennen sich natürlich immer die Geister zwischen, wollen wir das beim Futsal auch fördern, weil bei vielen Fußballern das eventuell als erstes im Kopf ist, aber es ist trotzdem, er hat insgesamt eine beeindruckende Leistung gebracht. Was mich oder was ich interessant finde, wenn man sich die Liste anguckt, das sind Namen, die zumindest aus meiner Sicht immer in den letzten Jahren sehr, sehr auffällig beim Landesauswahlturnier da waren. Du sagst Nico Pantano, der hatte mal Höhen und Tiefen, fand ich in den letzten Jahren, aber ich habe ihn vor 3 Jahren auch sehr, sehr stark schon gesehen aus Südwest, auch Christian Wölfelschneider im Tor. Sanic Sajdic, wenn ich den Namen hoffentlich richtig ausspreche, von Berlin, ich glaube, er hatte die Nummer 10 diesmal an, hat auch schon einige Jahre überzeugt. Früher war ja die Berliner noch mit den Fanta 4 unterwegs, wo da noch ein paar andere Spieler aktiv waren, so haben wir es bei Mr. Futsal genannt. Mal interessant zu sehen, und bei Württemberg auch wieder Mert Sipahi, solide über die ganzen Jahre. Mal gucken, ob sich eventuell noch mehr daraus für ihn entwickelt. Und wer mein Favorite immer ist, ist John Rausch, aber er hat halt auch schon wieder einige Jahre auf dem Buckel. Ich glaube, das ist für die Nationalmannschaftssichtung auch immer ein Punkt, der relevant ist. Wie alt sind die Spieler?
Ja, das wurde dieses Jahr ja eingeschränkt, die Altersbegrenzung. Man musste mindestens 3 U25-Spieler haben. Das hat den Turnier mit Sicherheit gut getan. Und dadurch natürlich hat versucht, neue Gesichter zu entdecken. Aber da sind wir vielleicht auch schon bei einem Punkt, den man natürlich aufwerfen muss, haben wir wirklich neue Gesichter gesehen? Und wenn wir neue Gesichter gesehen haben, bleiben die überhaupt im Futsal? Das ist also die eine Frage, die ich mir während des Turniers gestellt habe. Ich denke an den Zehner von Mecklenburg-Vorpommern, der bei Hansa Rostock unter Vertrag steht. Er ist ein richtig junger Mann, sehr gut am Ball. Also man könnte ihn durchaus in 1-2 Jahren zum richtigen, guten Futsalspieler ausbilden. Nur in der Erwartung hier natürlich sehe ich ihn nicht als Futsalspieler, weil er es gar nicht kann oder auch die Zeit dafür gar nicht hat. Und das ging mir bei vielen Spielern so, weil diese Spieler, die wir jetzt auch schon genannt haben, die sind schon seit einigen Jahren auf der Liste. Und ja, da ist die Frage der Modus, dass man eben die Fußballer U19, U20, U23 einlädt. Können die denn überhaupt mithalten? Denn auch im Gespräch mit dem Bundestrainer ist ganz klar, die muss man erst noch Ausbildung zu Futsalspielern. Ja, und wann und wie soll das stattfinden, wenn die keine Vereine in der Nähe haben? Von daher ist das immer so eine kleine Frage, die da auch während des Turniers im Raum stand, von Trainer- und Spielerseite.
Ganz, ganz wichtig, lass uns das ein bisschen später nochmal ausführen. Lass uns noch ein bisschen bleiben, erstmal beim taktischen Niveau insgesamt, um am Abschluss da auch ein bisschen dann die Frage zu erörtern, wo geht das Landesauswahlturnier hin? Was plant eventuell der DFB und was glauben auch wir? Was sind denn deine Eindrücke taktisch? Hat sich was entwickelt? Tut sich was in der Szene?
Es hat sich verändert. Ja, entwickeln ist immer Fortschritt. Ich soll mal sagen, es hat sich verändert, das Spiel. Ich denke an die letzten Jahre, als Standardvariante eigentlich immer Halbfeldverteidigung war. Dieses Mal haben wir meines Erachtens nach viel mehr ein Drittelfeldverteidigung gesehen. Und es war eine sehr dominierende Taktik und auch sehr erfolgreiche Taktik, da meines Erachtens nach die Teams im Spielaufbau technisch unterlegener waren als die Teams, die sich in der Defensive dann auf ein Drittelfeld stellen. Also die Defensive ist einfacher zu managen, auch durch Fußballspieler, als die Offensive. Und immer wieder haben diese Teams mit ein Drittelfeldverteidigung wunderbare Konter gefahren. Auch wir vom Niederrhein sind mehrfach in diese Konter gelaufen und muss den Fußballern, die da jetzt auch ist unabhängig Fußball-Futsal, aber unglaublich gut Abschlussverhalten haben und Abschlussquote haben. Dazu kam, es wurde wenig Flying, Gott sei Dank, gespielt. Ja, wir sind, oder ich bin ja nun kein Freund des durchgängigen Flying-Spiels. Das ist mir aufgefallen. Es wurde also immer gewartet, bis der Flying probiert wurde. Auf der anderen Seite, wenn der Flying eben kam, wie immer meine Meinung, wenn man das nicht trainiert und auch nicht das Spielerpotenzial hat, dann ist die Chance, ein Tor zu erzielen, deutlich geringer als zu fangen. Und das habe ich bei fast allen Spielen gesehen. Ihr von Westfalen habt, was ich gesehen habe, das einzigste Flying-Tor geschossen. Ich habe ansonsten immer nur Flying-Fails gesehen. Also es bleibt dabei. Ich würde wenigen Mannschaften empfehlen, das Flying-Spiel untrainiert aufzuziehen. Südwest ist einmal fast noch gegen Hamburg, hat das Spiel sich drehen lassen aufgrund einer total unverständlichen Flying-Entscheidung bei 4:1 Führung in den Flying zu wechseln. Wenn ich die Spieler nicht habe, die das wirklich mal häufig trainieren, dann ist das ja fast schon eine Kamikaze-Taktik.
Ja, die Anekdote des Turniers aus taktischer Sicht ist vielleicht dahin, dass es ja auch dann für die Trainer ab 21.30 Uhr, ein bisschen kontrovers nach dem vollen Tag, sicherlich auch diskutiert wurde, es eine quasi Mini-Lehrgang gab mit dem Nationaltrainer Losfeld. Und der Hauptpunkt dort war eigentlich, die Mannschaften davon zu überzeugen, dass sie sich taktisch weiterentwickeln und weg von dieser sehr fußballerspezifischen 2-2-Taktik in der Defensive kommen. Vielleicht muss man ein bisschen schmunzeln, wir sind hier ein bisschen im Zwiespalt zwischen, man möchte hier auch nicht von vorne herab oder von oben herab sagen, hey, arbeitet mal daran und schaut mal, was vielleicht möglicherweise richtiger Futsal ist, weil wenn auf der anderen Seite das sehr erfolgreich ist, was soll man da jemandem vorwerfen? Wie siehst du es?
Schwieriges Thema. Thüringen hat, mussten das vom Niederrhein ja selbst erleben, auch ganz klar 2-2 gespielt. Es gab andere Verbände, die wie Bremen oder Sachsen-Anhalt ab und zu in 2 verfallen sind, aber nicht geplant unbedingt. Aber Thüringen war vielleicht herauszuheben, das ist Platz 7 von 22 mit reiner 2-2-Taktik. Und die war erfolgreich, wie gesagt, eben auf ein Drittelfeld da gespielt. Und das ist natürlich mega erfolgreich, da die Teams kein Mittel hatten gegen diese 2-2, was eigentlich ein Geschenk ist in der Defensive, wenn man da geschulte Spieler hat. Was Losfeld auch zusätzlich noch meinte zu der Thematik, dass die Spieler schulen sollen, ist halt auch die Sichtung. Ich meine, möchte er da sichten? Er möchte ja Spieler sichten, die auf den Balldruck machen, über die Ala-Position in der Defense. Er möchte sehen, wie sich die Spieler verschieben. Und das siehst du alles in dem 2-2 nicht. Das heißt, die Spieler, also die Trainer tun den Spielern keinen Gefallen.
Ja, ob Schaden oder nicht Schaden, ist, glaube ich, schwierig zu sagen, aber du sprichst dadurch indirekt einen anderen Punkt an. Und zwar im Endeffekt ist das hier ein Sichtungsturnier. Und es geht nicht darum, ob jetzt ein Verband erster oder letzter wird. Klar ist das im Thema der Sichtung auch relevant, aber es geht darum, dass Spieler sich zeigen und dass Spieler auf höchstmöglichem Niveau stattfinden. Und dafür sind die Rahmenbedingungen geschaffen worden. Und wir können ja mal das Beispiel Hamburg durchspielen. Hamburg hat gespielt gegen Mittelrhein, gegen Sachsen, gegen Berlin, Westfalen und Südwest. Ich glaube, Hamburg ist jetzt 14. geworden in der Schusstabelle, aber für mich sind die nicht anhängend der 14. stärkste Verband im Futsal, sondern wir haben, glaube ich, mit die besten Turnierspiele, die wir überhaupt jemals beim Landesauswahlturnier in den letzten Jahren gesehen haben, mit Hamburg dieses Jahr gesehen. Das Spiel gegen Westfalen Samstagnachmittag war ein absoluter Kracher. Das Spiel gegen Sachsen davor war auch Top-Niveau und gegen Mittelrhein, die nachher gegen Westfalen ein Top-Spiel gemacht haben, haben die Hamburger sich am Anfang durchgesetzt. Also ich meine, das Hammes-Modell selber spiegelt im Ergebnis, ohne jetzt die Gewinner und die oben stehen, zu schlecht sehen zu wollen, das sagt nicht aus, ob ein Verband jetzt gut oder nicht gut ist, sondern es geht halt darum, dass die Besten sich über das Hammes-Modell schnellstmöglich messen und das haben die Hamburger getan. Sie haben ein gutes Turnier gespielt und haben leider über eine Halbzeit den Kürzeren gezogen.
Absolut, das kann man über das Hammers-Modell hier festhalten. Also die Spitze, die ersten drei Teams, da kann man immer mitgehen und dahinter ist halt ganz viel Rauschen, wer welche Platzierung einnimmt. Ich habe auch nochmal geschaut, im Gegenteil zu Hamburg, was Sachsen-Anhalt jetzt hier, die vor Hamburg sich platziert haben, für eine Spielliste hatten. Und während Hamburg gegen Mittelrhein, Sachsen, Berlin, Westfalen und Südwest spielte Sachsen-Anhalt gegen Schleswig, Baden, Hessen, Saarland und Mittelrhein. Also so ein bisschen qualitativen Unterschied kann man hier in der Liste schon erkennen. Deshalb ist am Ende Sachsen-Anhalt auch vor Hamburg gelandet. Aber das zeigt ja schon vom Vergleich her, dass dieses Hammers-Modell zu völlig ungleichen Partien führt. Aber was es leisten soll, das Hammers-Modell sind spannende Spiele, weil die Spieler brauchen einen Anreiz, um Leistung zu zeigen, um für die Sichtung auch adäquat in einem passenden Wettbewerb spielen zu können. Und deshalb ist das Hammers-Modell super. Vielleicht sollte man überlegen. So ein bisschen wurde das dieses Jahr gemacht. Es war jetzt nicht mehr so, dass jetzt jede Platzierung nach vorne gekommen ist und eine Urkunde bekommen hat, sondern es wurde eigentlich relativ schnell über die Teams unter Platz 3 vorgelesen, meine ich. Und das ist auch okay. So sollte man es in Zukunft auch halten. Was hinter Platz 3 passiert, ist gar nicht so relevant. Die Zuschauer und die Trainer kennen die guten Spiele, egal unabhängig von der Partie. Und ich weiß zwar jetzt auch nicht, kleiner Schwenk, warum man den Geburtstagsgratulanten mehr Raum einräumt als fast der ganzen Siegerehrung, aber das ist noch eine andere Geschichte.
Kann sagen, sollen wir noch ein Wort zu den Schiedsrichtern verlieren, bevor wir zu, in Anführungszeichen, der Zukunft des Landesauswahlturniers kommen?
Ich glaube, Daniel, da habt ihr von Westfalen relativ viel zu sagen.
Insgesamt glaube ich, war das, ich finde, mit einer der stärksten Punkte des Landesauswahlturniers waren immer die Schiedsrichter. Das kann ich auch in diesem Jahr aus meiner Sicht und was ich mitbekommen habe, bestätigen. Also grundsolide und Schiedsrichter sind überhaupt, dass wir Futsal-Schiedsrichter haben, immer noch ein großes Problem in Deutschland, wie ich aus den Ligen, aus den Verbänden mitbekomme. Deswegen ist es toll, da ein hohes Niveau zu sehen. Ja, du sprichst einen Punkt an. Im letzten Spiel gegen Mittelrhein oder Westfalen gegen Mittelrhein beim Stande von 2:1 für Westfalen ist ein Phantomtor gefallen. Ich glaube, ihr könnt das alle auf der Westfalen-Verbandsseite, Futsal-Verbandsseite der Westliga auch einmal anschauen, wie der Spieler Nicken Durelli das 3-1 schießt und die Schiedsrichter einfach sagen, nein. Der Ball wird von links aus 10 Metern geschossen, der gegnerische Torhüter ärgert sich, der Angreifer von Westfalen, der Hakan Erdem, nimmt den Ball aus dem Tor und der Schiedsrichter sagt kein Tor. Und das ist natürlich insofern ärgerlich. Jetzt setze ich vielleicht auch mal kurzfristig die Brille auch des Trainerstabs bei Westfalen auf, dass einfach die Jungs geknickt nach Hause gehen, weil das Spiel dann nachher einen Drill bekommen hat und Mittelrhein zu Recht dann auch gewonnen hat. Mittelrhein unglaublich stark bei dem Turnier. Aber lass es 3-1 sein und ob jetzt eine Mannschaft Zweiter oder Achter wird im Hammers-Modell ist egal, weil die Spieler sind unabhängig vom Ergebnis so oder so aufgefallen und werden dadurch und sind jetzt auch nominiert worden. 3 Stück aus Westfalen, was ich jetzt schon weiß, die anderen Verbände werden das sicherlich ja auch bald kommunizieren. Und da ist es dann eigentlich egal, aber die Spieler sind am Sonntag geknickt nach Hause gegangen und das ist bezüglich der Schiedsrichterleistung ein Schmankerl. Aber will ich auch nicht so weit jetzt darauf eingehen. Ist halt verrückt, dass sowas passiert.
Ich merke schon, wie der Pulsschlag bei dir direkt wieder ansteigt. Also es war mit Sicherheit die bizarrste Szene des kompletten Turniers. Und ich kann mich auch noch erinnern, in der Halle war das wie bei so einer Sonnenfinsternis. Das Tor fällt und keiner richtig jubelt. Also irgendwie hat man in der Halle gemerkt, alle waren verwirrt. Da jubeln die Jungs irgendwie auch nicht wie vermutet. Also psychologisch kann man das Ganze mal ganz interessant wissenschaftlich aufrollen, wahrscheinlich, was da passiert ist. Aber ansonsten muss ich dir beipflichten, auch in unseren Spielen vom Niederrhein, gut, war jetzt nie der spielerisch oder brisanteste, die spielerisch brisantesten Partien, aber was? Es war immer korrekte Leistung, bis auf ein, zwei Szenen. Aber da ist auch mal die Frage, meine ich, sind die Schiedsrichter in Futsal-Ligen aktiv? Also können sie regelmäßig auch futsal-spezifisch und unter hohen Wettbewerbsbedingungen und unter einem Wettbewerbsdruck auch messen? Und ich glaube, da fallen einige Schiedsrichter ab, weil sie auch einfach gar nicht die Rahmenbedingungen haben, wie andere Schiedsrichter.
Ja, Das ist wahrscheinlich der Punkt. Trotzdem, ich glaube, insgesamt können wir sagen, Schiedsrichter wieder Daumen hoch dieses Jahr. Ja. Phantom-Daumen hoch, okay. Dann kriegen wir das auch in der Hinsicht hin. Ja, was passiert denn jetzt mit dem Landesauswahlturnier? Wo will der DFB hingehen? Es gibt ja immer die obligatorische Trainersitzung, in Anführungszeichen Trainer-Orga-Sitzung als kleines Wrap-up für das Turnier. Und da gab es dieses Jahr, glaube ich, ein paar interessante Hinweise, wie der DFB plant. Jetzt kommt nächstes Jahr im Januar, wird kein Landesauswahlturnier sein, weil da die Qualifikation ist für die deutsche Nationalmannschaft. Deswegen wird das einmal auf Eis gelegt und dann ist jetzt die Planung, macht man das nächstes Jahr im Sommer, lässt man es quasi ein Jahr komplett ausfallen und mit wem macht man es? Wir hatten vorhin schon das Thema Jugendspieler und da ist auch das Wort gefallen U19. Ich habe da eine klare Meinung, ich schätze du auch.
Ja, die Verbände gerade, die aktive Futsal-Ligen haben, waren auf dieser Sitzung auch eigentlich einheitlich der Meinung, dass es natürlich absolut förderwürdig wäre und wünschenswert, wenn wir Konkurrenz und kompetitive Teams im U19-Bereich stellen können, aber das ist halt einfach nicht möglich. Wir besitzen außer in Hamburg keine Nachwuchsligen, keinen strukturierten Spielbetrieb, aus denen wir U19 oder 18 Spieler rekrutieren können. Und in den Ligen könnten wir natürlich U19, U18 Spieler rekrutieren, nur diese Spieler wären in der Breite so weit weg vom Niveau, die Marcel Losfeld benötigt, dass es überhaupt nicht zielführend wäre, uns Verbände jetzt mit Futsal-Ligen zu verpflichten, U19 Spieler zu schicken. Auf der anderen Seite könnten Verbände natürlich, wir könnten auch vom Niederrhein entscheiden, wir nehmen jetzt Spieler aus der U19 von Rot-Weiß Essen oder von Rot-Weiß Oberhausen oder Mönchengladbach. Aber dann haben wir das Problem, was wir diskutiert haben bei den Verbänden, die bereits mit U19 aus waren, wie Südbaden auflaufen. Was machen die Spieler, wenn die gesichtet werden und wie können die sich überhaupt futsalspezifisch weiterentwickeln? In der Art, wie sie aktuell spielen, mit Fußballerausbildung können sie nicht auf hohem Niveau spielen. Also benötigen diese Spieler regelmäßigen Spielbetrieb. Nur wenn dieser gar nicht existent ist, dann wäre es auch wiederum nicht zielführend, diese Spieler nur zu sichten. Also da beißt sich irgendwie die Katze in den Schwanz. Da ist wichtig, ob wir Struktur reinbekommen, in den Landesverbänden eine Jugendausbildung zu organisieren und dann anzutreten. Aber alles andere würde ich jetzt als nicht zielführend erachten.
Und damit kommen wir auch meiner Ansicht nach zur Gretchenfrage. Vielleicht nehme ich ein bisschen zu viel vorweg, aber wir werden wahrscheinlich dazu auch noch einen Artikel aufsetzen. Und zwar, was möchte der DFB, wo möchte den Futsal hinbringen und was bedeutet das Ganze? Klar kann man jetzt mit U19 Fußballern die da hinschicken. Jetzt ist die Frage, werden die zum Futsal wechseln? Ich schätze mal mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass das nicht der Fall ist. Denn im Fußball können so gut ausgebildete Jungs sicherlich auch in einer etwas niedrigeren Liga dann gutes Geld verdienen. Und viele verdienen sich ja somit auch ein gutes Zubrot. Und warum sollten die plötzlich, weil die einmal im Jahr in die Halle gehen, plötzlich auf Futsal umsteigen? Es geht so ein bisschen über die Frage, wollen wir einfach ein paar gute Fußballer in die Halle schicken und das scheinbar nicht als eigene Sportart akzeptieren oder so wie jede andere Sportart der Welt auch, die von sich aus Leute begeistert, die Leute interessieren sich einfach dafür, sehen es, merken, das ist das Richtige für sie und fangen damit an und nicht werden irgendwie da reingedrückt, guck mal hier und jetzt spiel mal da und jetzt wird hier irgendwas gesichtet, weil es heißt Futsal-Landesauswahlturnier und nicht Fußball wird zu Futsal-Landesauswahlturnier, um das sehr überspitzt zu sagen. Ja, wir sehen es ja selber, wir beschweren uns jedes Jahr, dass es immer noch nicht absolut oder spezialisierte Futsaler gibt, dass Verbände, weil sie leider keine Liga haben, einfach nur Fußball dahin schicken und man merkt das immer noch. Und Gott sei Dank merkt man das, dass die Futsal oder die Verbände, die in Futsal aktiv sind, auch investiert haben und richtige Ligen haben, dass die Schritte nach vorne machen. Von der Taktik her, von der Technik her. Und ich glaube, das wäre wieder ein riesiger Rückschritt, wenn man einfach jetzt sagen würde, wir holen irgendwelche Jungs her. Weil die Verbände haben ja gar keine Zeit, die zu sichten. Wie sollen die das machen? Die haben ja auch mit Fußball genug zu tun. Also ich finde es schwierig. Und schade, wenn wir da hinkommen würden.
Ja, das ist wirklich schwierige Entscheidung, wie auch die finanziellen Mittel der Verbände sind unterschiedlich ausgestattet für den Futsal. Da kann man diese Intervention, diese künstliche Nachfrageschaffung, von der du gesprochen hast, das kann ja nicht wirklich jetzt zielführend sein, um eine Nationalmannschaft aufzubauen. Auch so ein bisschen die Problematik oder die Idee des DFB, jetzt eine Bundesliga zu erzwingen 2020, das wird uns langfristig, würde ich vermuten, ganz klar dahin bringen, die Ligen haben nicht genügend deutsche Spieler vom hohen Niveau, möchten diese aber spielen lassen, um am Wettbewerbskonkurrenzfähig zu bleiben. Also logische Konsequenz. Man kauft sich Spielerpotenzial aus dem Ausland ein und am Ende haben wir gar nicht mehr Spielerpotenzial für die deutsche Nationalmannschaft, sogar weniger, da die Spieler, die Marcel Losfeld gerne sehen möchte, ja gar nicht mehr in den Kadern spielen. Also auch diese Bundesliga ist die Frage, schafft die das, was wir wollen? Und ja, da ist ein bisschen gefragt, ich meine, es soll DFB-Trainingsstützpunkt Futsal jetzt in 7 Regionalverbänden geben. Das wird ganz spannend. Ich bin gespannt, wie das organisiert werden sollte. Das könnte eine Lösung sein, aus meiner Sicht jedoch nur, wenn dort regelmäßig, das heißt wöchentlich, Futsaltraining angeboten wird für U19 oder U18, sodass
man... Futsalspieler.
Genau, ja, also jemand, der eben aus einem guten Fußballer, die Interesse am Futsal haben, wechseln am besten komplett dann dahin, aber können natürlich auch parallel zum Fußball beginnen. Wichtig ist regelmäßiges Futsaltraining, um die Leidenschaft zu wecken langfristig, denn eine Leidenschaft entsteht nicht durch ein Turnier, auch wenn dieses gut organisiert ist.
Zwei Sachen dazu, um das vielleicht abzuschließen. Ja, ihr habt richtig gehört, Bundesliga 2020-21 wurde beim Turnier kommuniziert. Ich glaube, wir können das dann hier auch dann nochmal festhalten. Also juhu, wenn ihr einen Verein gründen wollt, tut es jetzt. Dann habt ihr vielleicht noch gute Chance, euch in eurem Verband relativ hoch zu spielen und dann eventuell teilnehmen zu können. Man weiß noch nicht, was es bedeutet insgesamt. Das Zweite ist, die Stützpunkte sind interessant und gut. Ich glaube, man muss einfach Mini-Landesauswahlturniere im Verband selber organisieren, Fußballer dadurch zum Futsal bringen, Interesse schaffen, Angebote schaffen und dann wird die Sportart wachsen. Man kann hier niemanden zwingen, Futsal zu spielen. Geduld. Das ist das Wort zum Sonntag.
Genau, Geduld muss man haben. Ich habe heute Podcast gehört mit dem Koordinator, ein Brasilianer in Australien, über den australischen Futsal. Und dort wurde er gefragt, wo er den australischen Futsal aktuell sieht. Und der australische Futsal hat schon professionelle Ligen seit mehreren Jahren. Und er sagte, der ist 20 Jahre. Also der australische Futsal ist jetzt dort, wo Spanien vor 20 Jahren war. Also wie weit wir weg sind von der Spitze, wo wir hinwollen. Das heißt, wir brauchen Geduld, dass diese Leidenschaft, die du ganz richtig erwähnst, auch als Futsal-Romantiker, die muss generisch erstehen, aus sich selbst heraus. Und dazu braucht man Geduld, Geduld, Geduld. Ansonsten entstehen Ligen wie in Russland oder in Italien, die dominiert sind von Ausländern und dann auch nicht das Spielermaterial liefern. Ne?
Gut, 20 Jahre. Ich sehe mich schon mit Krücke rumlaufen in Futsalstaaten Deutschland. Nee, gut, guck mal, von wo wir gekommen sind. Von einem großen Dankeschön an die Community über das sportliche Niveau, Sieger, taktisches Niveau, Phantomtor und wohin das Landesauswahlturnier kommt. Vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es war für euch Zuhörer interessant. Wenn ihr Feedback habt zum Podcast oder zum Landesauswahlturnier, zum Sieger, zum Modus, schreibt uns doch gerne in die Kommentare oder bei Facebook rein. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.